Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Vielleicht darf ich noch kurz Grüße von meiner Mutter weitergeben. Die ist mittlerweile jetzt aus dem Kurzzeitpflege raus. Am Freitag haben wir sie abgeholt. Sie ist jetzt wieder zu Hause. Und es geht ihr den Umständen entsprechend altersgemäß gut. Aber ihr könnt gerne für meine Eltern beten. Sie sind auch auf der letzten Wegstrecke in ihrem Leben und dazu braucht man auch viel Gnade. Ich weiß noch, vielleicht kennt der eine oder andere noch die Schwester Filter. Wer kennt die noch? Ja, doch noch einige. Die hat irgendwann gesagt, ist nicht, wenn man alt wird. Das hat sie immer gesagt. Also die hatte auch im Alter so manches Leid zu tragen. Und ja, und so können wir beten füreinander. Das ist auf jeden Fall immer gut. Wir wollen Johannes aufschlagen, Johannes 13. Wir sind schon ein bisschen weiter, also der Palmsonntag wird nicht unser Thema sein heute. Wir haben das schon behandelt. Wir sind schon in der Betrachtung des Johannesevangeliums einen Schritt weiter. Wir sind jetzt beim letzten Abendmahl. Wir haben Kapitel 13 begonnen, letztes Mal mit der Fußwaschung. Es war jetzt die letzte Stunde, es ist kurz vor seiner Kreuzigung. Es passt sehr gut auch in die kommende Woche, die jetzt vor uns liegt. Und wir wollen erstmal den Text lesen, Johannes 13. Wir lesen heute von Vers 18 bis Vers 30. Da heißt es, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesen winkt nun Simon Petrus, dass er erforschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihm dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sagte Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er solle den Armen etwas geben. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dieses Wort. Wir wollen dir danken, dass du der Herr bist und dass nichts geschieht, was du nicht zulässt, was nicht von deinem Vater kommt. Danke, dass du zu jedem Zeitpunkt in Kontrolle warst, bis hin zum Kreuz. Danke, da wo die Nacht so finster ist und scheinbar Überhand gewinnt, bist du doch der Herr des Lichts. Und da scheint dein Licht umso größer. Danke dafür, danke, dass wir das dein Wort haben, dass du uns begegnen möchtest, dass du zu uns reden möchtest. Und Herr, bewege wieder neu unsere Herzen zu dir hin. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich möchte, bevor wir den Text genauer anschauen, es ist kein einfacher Text. Es geht hier um den Verrat und den Verräter. Und bevor wir das uns genauer anschauen, den Text, möchte ich noch mal ein bisschen den Hintergrund beleuchten. Wo befinden wir uns gerade im Johannesevangelium? Wir haben gesagt, ab Kapitel 13 geht es bis Kapitel 17 oder am Ende 17 bis 18. Wo befinden wir uns da? Weiß das noch jemand? Die Fußwaschung war ja vorher der Text. Wo bewegen wir uns? In welchem Zeitfenster im Leben des Herrn Jesus? Endzeit. Ja, die Endzeit ist ja auf jeden Fall auch richtig. Kurz vor der Kreuzigung, genau. Es sind die letzten Stunden im Leben des Herrn Jesus. Von Kapitel 1 bis Kapitel 12 sind die ersten 3 Jahre des Lebens des Herrn Jesus, werden uns da beschrieben. Aber ab Kapitel 13 bewegen wir uns, man kann das sagen, Gründonnerstag nennen wir das, aber es ist kurz vor der Kreuzigung, es sind nur noch Stunden, bevor Jesus am Kreuz sterben wird. Das wusste er. Und dieser letzte Abschnitt, diese letzte Wegstrecke, die er geht, geht er besonders mit wem? Um wem kümmert er sich am meisten jetzt in diesen letzten Stunden? Um seine Jünger. Und es beginnt mit der Fußwaschung, wo er sagt, wer von euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und er gibt ihnen ein ganz praktisches Beispiel, was es heißt zu dienen. Den unteren Weg zu gehen. Das haben wir letztes Mal betrachtet. So beginnen die letzten Stunden im Leben des Herrn Jesus, aber auch die letzten Stunden, die intensiv er mit seinen Jüngern verbringt. Bis Kapitel 17 am Ende. Und dann lesen wir ab Kapitel 18, wie Judas dann ganz praktisch am Ölberg Jesus begegnet und er wird gefangen genommen und dann wird uns der Leidensweg beschrieben ab Kapitel 18. Aber wenn wir das jetzt hier so lesen, wo es ja um Judas und den Verrat geht und auch das Offenlegen seines Verrates, müssen wir wissen, in Lukas Kapitel 22, vielleicht schlagen wir das mal auf, Lukas 22, war der Plan im Leben des Judas schon längst in seinem Herzen vollendet. Es war schon zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt in diesem Text befinden, schon fest im Herzen des Judas, ihn zu verraten. Er wusste nur noch nicht den Zeitpunkt. Und wir werden gleich sehen, warum. Da heißt es in Vers 1, und es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt, Lukas 22, 1. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Iskariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. 30 Silberlinge, wissen wir. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Also Judas hatte schon längst im Herzen festgemacht und im Moment nur noch gewartet, wann er Jesus überliefern konnte. Nur in diesem Fall war es schwierig. Warum war es wohl schwierig? Weil er wusste nicht den Ort, wo das letzte Abendmahl stattfindet. Das hat Jesus ausgesucht. Wir wissen noch, wie das dann vonstatten ging. Ja? Dass er Jünger sandte mit dem Esel und mit einem Mann, der dann dieses Obergemach fertig macht und so weiter. Also die Geschichte dahinter, das wusste nur Jesus. Deswegen konnte Judas in diesem Moment diese Chance nicht nutzen. Wir werden sehen, dass in Kapitel 18, da heißt es, in Vers 2, aber auch Judas, der ihn verriet, in Johannes 18, Vers 2, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Das war dann der Moment, wo er ihn verraten hat. Er hatte also im Herzen schon diesen Verrat geplant, er suchte nur noch die richtige Gelegenheit. Und die war beim Passafest nicht der Fall. Er wusste den Ort nicht. Aber wir sehen auch in Johannes 18, dass Jesus an einen Ort geht, der bekannt war. Denn jeder seiner Jünger wusste, denn sie waren oft dort. Das ist ein schöner Ort, wenn man in Israel ist, in Jerusalem, der Ölberg. Und interessant ist eben, dass wir hier sehen, dass Jesus praktisch immer in Kontrolle war. Und da kommen wir gleich zu unserem Thema. Aber ich möchte noch einen anderen Gedanken, der mir auch in diesen Vorbereitungen wichtig geworden ist. Wir lesen oft beim Abendmahl, heute haben wir es nicht. Was lesen wir eigentlich beim Abendmahl bei den Einsetzungsworten in 1. Korinther 11? Wie fängt er an, der Abschnitt? Ja, genau, sag nochmal, Monika. In der Nacht, als Jesus verraten war, in der Nacht. Und hier wird uns diese Nacht jetzt ganz konkret beschrieben. Und ich glaube nicht, dass diese Nacht, die hier beschrieben wird, nur eine physische Nacht war, sondern hier begann auch die Dunkelheit immer mehr die Initiative zu ergreifen. Und das sollen wir wissen. Ja, in Johannes Kapitel 9, um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, Johannes Kapitel 9, Vers 4 sagt Jesus Folgendes. Da sagt er, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Da war nicht nur der Tag, der helle Tag gemeint, sondern auch die Zeit, die bestimmt war für Jesus hier auf der Erde zu wirken. Und dann heißt es weiter, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ja, verstehen wir das? Also es geht hier nicht nur um Hall und Dunkel, um physisches Licht und Abwesenheit von Licht, sondern es ging hier auch darum, dass die Nacht, das Ende des Herrn Jesus, seinen Dienst hier auf Erden kurz bevorstand und die Nacht immer mehr Überhand gewann, nämlich die Finsternis. Und wie sich das gestaltet, wird uns hier berichtet in Johannes Kapitel 13. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und ich möchte das in drei Abschnitten mit euch betrachten. Der erste Abschnitt, den wir uns betrachten wollen, ist von Vers 18 bis 20. Ich lese ihn nochmal vor. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wenn wir das so hören und wir wissen, dass Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wird und dass er Stunden später schon am Kreuz hängen wird. Wenn wir diese Verse hören, wovon sprechen diese Verse? Was drücken diese Verse aus für euch? Er sagt, ich weiß, welche ich erwählt habe. Er sagt, die Schrift muss erfüllt werden. Er sagt, ehe es geschieht, sage ich es euch. Und dann sagt er, wer mich aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt, oder wen, wer den aufnimmt, der, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wovon sprechen diese Verse, diese Aussagen, die Jesus hier macht? Ja, okay, das sagt er ja hier. Ich weiß, dass nicht alle erwählt sind, aber wovon spricht es noch? Gott selbst. Er hat Kontrolle, absolute Kontrolle. Er ist der Chef im Ring, nicht Judas, nicht die Nacht, nicht der Feind, bestimmt wann was geschieht, sondern Jesus. Er sagt hier, ich weiß, wen ich erwählt habe. Das heißt, er kannte den Verräter schon bei der Erwählung der Jünger, wissen wir. In Kapitel Lukas, Kapitel 6 heißt es, und Judas Iskariot, der Verräter. Von Anfang an wusste Jesus, wer ihn verraten wird. Und er nimmt ihn trotzdem in seine Gefolgschaft. Und warum nahm er ihn in seine Gefolgschaft? Damit die Schrift erfüllt wird, der mit mir das Brot isst. Das musste jemand sein, der ganz nah in Beziehung stand mit Jesus. Wir kommen gleich noch darauf, dass die schwersten und größten Verletzungen, die ein Mensch erleben kann, von wem kommen? Menschen, die uns Liebe und die uns nahestehen. Da kommen wir gleich hin, wenn es darum geht, dass Jesus im Geist erschüttert war. Aber lasst uns das festhalten. In dieser ganzen Geschichte, die wir hier lesen, in diesem Ereignis, ist Jesus der, der in Kontrolle ist. Die Schrift muss erfüllt werden. Psalm 41, Vers 9, 10, können wir das nachlesen. Er weiß, was passiert. Und er sagt hier in Vers 19, und das ist ja eigentlich der Zentralgedanke, wenn ihr euch erinnern könnt, aus Johannes. Der Zentralgedanke des Johannes Evangeliums wird hier in Vers 19 nochmal beschrieben. Er sagt hier, ich sage es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt. Über 90 Mal kommt es im Johannesevangelium vor, damit ihr glaubt. Aber dieser Glaube braucht ein Fundament, er braucht eine Basis. Und dann geht es weiter, wenn es geschehen, dass ich es bin. Und wenn ihr euch erinnert, wo steht das nochmal, der Zentralvers? Johannes 20, Vers. Dicht dran, aber doch vorbei. 31, genau. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, dass ich der Christus bin. Und dass ihr durch Glauben Leben habt in meinem Namen. Der zentrale Gedanke des Johannesevangeliums sagt hier Jesus kurz vor seinem Tod. Er sagt damit, ich sage es euch, damit ihr, bevor es geschieht, damit ihr glaubt. Und wenn es geschehen ist, übrigens kein vielleicht, sondern dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Das war sein Auftrag. Und er wusste, dass das geschehen wird. Und wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Und interessant finde ich in diesem Kontext jetzt, dass Jesus in Kontrolle ist und dass er bestimmt den Zeitpunkt seines Todes am Kreuz. Dann finde ich es interessant, diesen Vers 20. Der passt irgendwie, weiß ich nicht, nicht so richtig rein. Oder doch? Da sagt er nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wie passt das in dieses Konstrukt hinein? Was wollte Jesus damit ausdrücken? Wenn Jesus in Kontrolle ist, und das ist er, zu jeder Zeit, dann wird der Auftrag Gottes, den er an seine Jünger gegeben hat, durch nichts zerstört. Auch nicht, wenn die eigenen Gefolgsleute ihn verraten, nämlich Judas. Nichts, das Versagen des Judas, einer seiner engsten Vertrauten, wir werden gleich sehen, dass Judas eine hohe Position hatte in der Jüngerschaft. Nichts kann den Plan Gottes und den Auftrag Gottes zerstören. Und ich glaube, deswegen sagt er diesen Vers direkt dort hinein. In all dem Versagen, alles was jetzt kommt, wo die Jünger mit vielen Fragezeichen vor dem Ganzen stehen werden, was jetzt geschieht. Sie haben es nicht verstanden. Wir sehen es ja auch an der Reaktion dann, wo Jesus das offenlegt. Sie haben es nicht begriffen. Sie wussten nicht, was kommt. Und wir sehen, dass am Ende die Jünger alle verschwinden. Das Schöne ist, dass das Versagen der Gemeinde, dein Versagen, nicht den Plan Gottes hindert. Das ist frohmachend. Gott kommt zum Ziel mit seiner Gemeinde. Und auch alle Skandale, alle Fehlentwicklungen der Gemeinde werden nicht den Plan Gottes am Ende zerstören. Und das finde ich ist mutmachend, oder? Und auch dein Versagen und dein zu kurz kommen wird nicht den Plan Gottes ändern. Er ist souverän und er kommt zum Ziel mit seiner Gemeinde. Er kommt auch zum Ziel mit deinem Leben, trotz deines Versagens. Ist das nicht herrlich? Ah, ist genial. Ja, wir kommen gleich noch drauf, Timon. Wir kommen gleich noch dahin. Ja, aber das Entscheidende ist hier, dass Jesus hier sagt, jawohl, einer von euch wird mich verraten. Der Plan scheint zu misslingen. Es gibt Probleme, aber alles dient am Ende wohin? Wo führt das alles hin? Es führt alles zum Ziel Gottes. Nichts kann den Plan Gottes zerstören. Und das ist, finde ich, wunderschön. Auch gerade in diesem Kontext, wo Judas Jesus verraten wird, heißt nicht, dass damit der Plan Gottes eine andere Wendung nimmt, sondern es ist alles Teil des Ganzen, was Gott schon vorher geplant hat. Und da nochmal so ein bisschen Bibel drunter zu packen oder das nochmal ein bisschen vom Wort Gottes her zu verstehen. Wir kommen gleich nochmal zu einem Thema, was sehr schwierig ist. Aber in Epheser 1, Vers 11 heißt es Folgendes, aber ich lese mal ab Vers 10. Da heißt es, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Punkt. All das Chaos, was wir sehen, all die Schwierigkeiten, all die Herausforderungen. Am Ende ist Gott, der nach seinem Ratschluss, nach seinem Willen alles tut, zu seiner Ehre. Und es ist ja oft ein Thema, wenn wir über Judas nachdenken, hat denn Judas, das hört man ja häufig, überhaupt eine Chance gehabt? War er dafür bestimmt, Jesus zu verraten? Wie sieht das aus? Wie sieht das jetzt so ganz praktisch aus? Ich nehme noch mal ein paar Bibeltextstellen aus der Apostelgeschichte 22 zum Beispiel, in der ersten Predigt, die Petrus hält. Apostelgeschichte 2, 22 und 23. Da sagt Petrus in seiner Predigt Folgendes. Da spricht er zu den Männern Israels, die durch die Hand der Römer ja Jesus ans Kreuz haben nageln lassen. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen. Sie wussten, also sie konnten es zumindest wahrnehmen durch die Zeichen und Wunder, dass dieser der Messias ist. Die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie auch ihr selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Was sagt hier der Jesus? Oder Petrus hier in der Predigt? Ja, das war Gottes Plan, aber ihr seid verantwortlich für euer Handeln. Ihr seid verantwortlich. Wir werden gleich versuchen, wie passt das zusammen? Wie können wir das verbinden, verknüpfen? Ein weiterer Text, der auch sehr interessant ist, in Apostelgeschichte 4, 29 und 28, 29. Ja, 28 nehmen wir mal. Oder ich lese mal 27, 28. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. So, alle haben sich versammelt, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Und dann heißt es aber, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Habt ihr damit ein Problem? Gott hat einen Ratschluss, einen Plan über das Wirken des Herrn Jesus hier auf Erden, der hinführte zum Kreuz. Und die Leute, die es ausführten, werden hier beschrieben mit Pilatus, alle eigentlich Herodes, alle, die involviert waren, Heiden, das Volk Israel, werden zur Verantwortung gezogen. Das ist kein einfaches Konzept, oder? Wichtig ist in diesem Zusammenhang immer zu verstehen, weil das, was das Volk dann tat, nämlich Jesus zu kreuzigen, das war nicht richtig, oder? Der einzige Mensch, der auf der Erde lebte, ohne Sünde, vollkommen war, stirbt den Tod eines Kriminellen. Das ist nicht richtig, oder? Ja. Aber es war notwendig, wir kommen da gleich noch hin, aber etwas, was immer wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn wir darüber nachdenken, Gottes Ratschluss, Gottes ewiger Plan, der sich erfüllt, und die Verantwortung des Menschen, die er hat vor Gott, in dem Handeln, was er tut, müssen wir immer einen Gedanken ganz wichtig betrachten. Der ist im Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Da sagt Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht.
Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen.
Und da haben wir dieses Konzept, ne? Ratschluss Gottes. Die Menschen tun etwas, was böse ist. Durch und durch böse. Und hier heißt es, aber dieses Böse, was sie tun, kommt nicht von Gott. Denn Gott, heißt es weiter, in Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Das heißt, Gott versucht niemanden zum Bösen, zur Sünde. Weil das ist entgegen seinem Wesen. Er ist heilig, rein, gerecht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Verstehen wir das? Auf der einen Seite ist Gottes Ratschluss von Ewigkeit her und auf der anderen Seite tun Menschen genau das, was Gott weiß, was sie tun, aber sie sind selber verantwortlich dafür. Und ich habe versucht mal nachzudenken, wie können wir das jetzt so ein bisschen praktisch werden lassen. Nehmen wir mal das Beispiel Josef im Alten Testament. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte von Josef. Es ist eine tragische Geschichte, die ein Happy End hat. Aber wenn wir mal das Leben des Josef sehen, da sind so viele Dinge passiert in seinem Leben, die echt schräg waren. Total daneben. Das fing schon an, wo? Wo fing das an? 1. Mose 37. Wer war der Vater von Josef? Jetzt wird schwierig. Jakob. Und der Jakob, wie heißt es in Kapitel 37, in den ersten Versen? Und Jakob liebte Josef mehr als alle anderen seiner Kinder. War das gut? Keine gute Idee für die Kindererziehung. Ne? Wir versuchen, jedes Kind gleich zu behandeln. Aber da geht schon das Problem. Und aufgrund dieser Liebe, die er hatte, kam die Eifersucht seiner Geschwister ins Spiel. War Gott dafür verantwortlich, dass Jakob jetzt Josef bevorzugt hat? Nein, das kam von ihm. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Was macht er dann? Einen schönen, schicken Mantel. Er stellt das auch noch zur Schau. Also das Problem wird immer größer. Und die Reaktion der Brüder ist, den wollen wir loswerden. Dann kommt noch der Traum dazu, wo Jesus das natürlich auch noch so ein bisschen anfeuert. Aber wo endet das Ganze? Sie verkaufen ihn, sie schmeißen ihn erst in den Brunnen, der ist trocken, sie holen ihn wieder raus, weil sie doch ein Stück weit schlechtes Gewissen haben. All diese Aktionen, ja, das waren sie, die das gemacht haben, nicht Gott. Oder? Sie waren dafür verantwortlich. Und sie werden am Ende auch zur Rechenschaft gezogen, als sie dann vor Josef stehen, die sie nicht erkennen. Aber so geht das Schritt für Schritt im Leben des Josef. Und wie hat sich wohl der Josef gefühlt? Am Ende im Knast gelandet, dann tut er was Gutes und hofft, da rauszukommen. Es klappt nicht, er bleibt im Knast, er wird verurteilt für etwas, was er nicht vertan hat. Übrigens sehr viele Parallelen zu Jesus. Seine eigenen Brüder, ne? Jesus, seine eigenen Freunde verraten ihn. Da gibt es so viele Parallelen. Aber das Ende ist das Entscheidende an dieser Geschichte. Welches ist nämlich das Ende? Oder was steht dann über dem Ganzen drüber am Ende? Wie endet die Geschichte? Ja, er wird zum zweiten Regenten und daraus folgt etwas. Es kommt eine Hungersnot, das Volk Israel muss gehen und sie treffen sich. Und dann heißt es in Kapitel 50 im ersten Buch Mose, was? Was sagt dann Gott oder Josef am Ende über seine Erfahrung, all das Leid, was er erlebt hat? Was ist der entscheidende Vers?
Ihr meint, es böse mit mir, aber Gott meint es gut mit mir.
Genau, ihr meint es böse mit mir, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und hier sehen wir den Ratschluss Gottes. All diese Ereignisse waren Teil des Planes Gottes, aber jeder Einzelne, der aktiv da drin beteiligt war, war auch selbst verantwortlich für sein Handeln. Vielleicht ist das eine Hilfe, um das so ein bisschen zu verbinden. Aber ich finde die Geschichte von Josef sehr, sehr bewegend. Ja? Vielleicht können wir das so machen. Also wir halten fest, wenn wir zurückgehen zu Johannes 13, zu unserem Text, die ersten drei Verse, Kapitel 13, 18 bis 20, halten wir fest, Jesus war zu jedem Zeitpunkt hier in Kontrolle. Er wusste, was geschieht und es geschah zu dem und wie es geschah immer im Einklang mit dem, was Gott geplant hatte. Und doch war Judas für sein Handeln selbst verantwortlich. Und er zieht seine Konsequenzen, tragische Konsequenzen aus seinem Handeln. Das wissen wir. Wollen wir es dabei belassen? Also, wir wissen, Jesus war zu jeder Zeit in Kontrolle und nichts kann den Plan Gottes zerstören. Und alles, und wenn wir das für unser persönliches Leben jetzt nehmen wollen, Römer 8, 28, dass alle Dinge, die Gott, also jeder, der Gott liebt, alle Dinge zum Besten wirken. Ja, zum Besten. Das heißt, Gott wacht mit seinem Ratschluss, mit seinem Plan über unser Leben. Und es werden auch die negativen Dinge und die schlimmen Erfahrungen, die wir machen, am Ende dazu führen, dass Gottes Plan sich in unserem Leben erfüllt. Und wenn ich das weiß, dann gibt mir das Ruhe und Frieden in all dem Chaos in unserem Leben, was wir oft selber produzieren auch. Natürlich kein Freibrief zur Sünde, das wissen wir, sondern unser Bestreben sollte immer sein, im Gehorsam zu Gottes Wort zu leben und das zu tun, was ihm gefällt. Aber das gelingt uns nicht immer, oder? Oder? Nicht wirklich, ne? Es gelingt uns nicht immer, aber der Wunsch ist da und das ist wichtig und dass wir Jesus zur Ehre leben. Lasst uns den zweiten Punkt betrachten, Verse 21 und 22. Als er das jetzt gesagt hat, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redet. Man muss sich das vorstellen. Die Jünger liegen am Tisch, die saßen also nicht so wie, ich glaube, Da Vinci hat das Bild gemalt, ne, von dem Abendmahl, dem letzten, wo die alle am Tisch sitzen. Und das war damals nicht so, die lagen zu Tisch. Ja, so in einer Runde wahrscheinlich und dann die Köpfe sozusagen zusammen und die Füße nach hinten. Und dann hat man sich so abgestützt, da war so ein leichter Tisch, der ein bisschen erhoben war. Und dann haben sie zusammen das Abendmahl gefeiert, das Passa. Frage ist, warum war Jesus erschüttert? Ich denke, auf der einen Seite zeigt es uns, das heißt hier im Geist erschüttert, dass Jesus ganz Gott, aber auch ganz Mensch war. Es hat ihn berührt. Es hat ihn bewegt. Einer seiner engsten Freunde verriet ihn und wird ihn verraten. 3 Jahre hat Judas mit Jesus zusammen gelebt. Und jetzt war er bereit, für 30 Silberlinge seinen Herrn zu verraten. Ich denke, das ist die eine Seite. Wir wissen das ja auch, in Johannes 11 haben wir gelesen, dass Jesus, der kürzeste Satz in der Bibel, Jesus weinte. Obwohl er wusste, dass er Lazarus auferwecken wird. Trotzdem war auch diese emotionale Seite auch, wahrscheinlich auch, und da kommen wir gleich noch hin, war da noch mehr. Nicht nur das Emotionale, sondern auch etwas Tieferliegendes. In Johannes 14 lesen wir, euer Herz erschrecke nicht. Und dieses Erschrecken, dieses Schüttern ist nicht gut. Oh, da sind wir alle sehr schnell da drin. Ja, wie schnell kommen wir in diese Schiene hinein, unser Herz zu erschrecken. Und dieses Erschrecken ist keine positive Seite, die in uns hervorkommt. Und die Antwort auf diese Art der Erschreckung in Vers Kapitel 14 heißt, glaubt an Gott. Das ist die Lösung. Wenn dein Herz dich erschreckt und du Angst hast über das Morgen, die Zukunft, dann sollen wir was tun? Glaub an Gott und glaub auch an mich. Das ist die Lösung. Lauf zu Jesus. Mit deiner Not, mit deinem Erschrecken. Aber diese Art des Erschütterns, des Erschreckens, das Jesus hier an den Tag legt, hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass er trauert um das, was jetzt geschieht. Dass nämlich einer seiner engsten Vertrauten sich gegen ihn wenden wird. Und das sehen wir ja auch hier in dem Vers 18 haben wir es gelesen, der mit mir das Brot isst. Und dieses Brotessen ist ein Ausdruck der Gemeinschaft, der engsten Gemeinschaft. Ja? Damals hat das noch mehr Stellenwert gehabt als heute. Heute essen wir relativ schnell und meistens nicht im familiären Kontext, sondern auf der Arbeit, in der Kantine, was weiß ich. Und da geht's. Ich habe eine halbe Stunde Mittagspause. Damals war das anders. Da hat man zusammengesessen, Stunden, man hat sich ausgetauscht, man hat sein Leben geteilt mit dem anderen. Das ist das, was Jesus gemacht hat hier und was ihn auch, denke ich, erschüttert hat im Geist, dass Judas bereit war, ihn zu verraten. Etwas, was mich in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit sehr bewegt, und ich denke, das betrifft uns alle, ist, wie konnte Judas so lange unentdeckt bleiben in dem Kreis der Jüngerschaft? Denn wir sehen hier die Reaktion der Jünger. Sie gucken sich gegenseitig an. Wer ist es? Ich weiß es nicht. In anderen Stellen, in den synoptischen Evangelien sagen, ich bin es nicht, ich bin es definitiv nicht. Sie waren sich sowas von unsicher. Keiner wusste richtig, von wem Jesus eigentlich gesprochen hat. Bis zum Schluss, sprich im Garten Gethsemane, wo er dann öffentlich Jesus mit einem Kuss verrät. Aber die Frage ist, und die mich irgendwie erschrecken lässt, wie konnte Judas so lange unentdeckt bleiben? Habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt? Und es gibt Schriftstellen, die uns da vielleicht helfen können und auch vielleicht ein Stück weit diese Thematik näher bringen. In Matthäus 7, Vers 21 kennen wir alle diese Textstelle, wo es heißt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgesucht, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Wer könnte da reinpassen in die Kategorie? Judas. Der war mit den Jüngern unterwegs. Die haben Zeichen und Wunder getan. Und er hatte sogar eine besondere Stellung. Er betreute das Geld. Das war eine hohe Verantwortung. Er hat eine besondere Position sogar gehabt in der Jüngerschaft. Und man vermutet sogar bei diesem Essen, bei dem letzten Abendmahl, dass auf der einen Seite lesen wir, dass Johannes beschrieben wird, der Jünger, der Jesus liebte. Das ist das erste Mal, wo dieser Begriff vorkommt, wo Johannes sozusagen von sich selber in der dritten Person spricht. Er ist der Jünger, der Jesus liebte. Also er spricht eigentlich von sich selbst. Und dass auf der anderen Seite von Jesus Judas saß. Weil diese Konversation, die dann stattfindet, in sehr kleinem Rahmen stattfindet. Denn die Jünger, die da rumherum saßen, die haben das gar nicht richtig mitgekriegt. Aber entscheidend ist hier, dass hier es Menschen beschrieben werden, die angeblich mit Jesus unterwegs waren und sogar Zeichen und Wunder taten. Und Jesus sagt zu ihnen am Ende des Tages, ich kenne euch nicht. Und als Paulus in der Gemeinde in Ephesus sich verabschiedet, das ist eine sehr bewegende Stelle, in Apostelgeschichte 20 können wir das nachlesen, da gibt er ihnen auch nochmal so letzte Worte mit. Und da sagt er zu ihnen beim Abschied in Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also er spricht zu den Leitern in der Gemeinde. In welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, und jetzt sagt Paulus etwas sehr Interessantes, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und jetzt hört er da nicht auf, also die Gefahr kommt von außen. Und dann heißt es in Vers 30, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Boah, das ist heftig. Aber hier sehen wir, dass dieses Thema, wie konnte Judas so lange unentdeckt bleiben, eigentlich immer wieder zu finden ist. Und das sollte uns wachrütteln, uns selber auch immer wieder auf den Prüfstand stellen, das ist ganz wichtig. Paulus selber sagt zu sich im Korintherbrief, ne, prüft er sich selbst und sagt, ob ich im Glauben bin. Ja, also er selber hinterfragt sich auch. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder auch uns hinterfragen, wo stehe ich eigentlich, wie sieht es aus in meinem Leben? Das ist ganz wichtig. Und da fordert uns die Schrift auch auf, dass wir uns prüfen sollen. Aber für mich ist diese Begebenheit, dass Judas und die Jünger, die um ihn herum waren, eigentlich ihn nicht erkannten. Sie haben es nicht gesehen. Obwohl sie so eng miteinander unterwegs waren, haben sie nicht gewusst, wer der Verräter ist. Ja, so sie sagten sogar, bin ich's? Bin ich's vielleicht? Jeder davon ist fähig gewesen, offensichtlich. Und sie waren da Realisten. Ja, klar, wir haben jetzt natürlich. Ja. Ja, ist richtig. Ne? Aber sie lebten zumindest in einer engen Beziehung und trotzdem konnte Judas unentdeckt bleiben. Und das zeigt nur, wie verdorben und wie unser Herz ist. Es ist ein verstocktes, verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Unser Herz ist zu allem fähig. Sei denn, die Gnade Gottes hält uns bei Jesus. Wir wollen noch den letzten Abschnitt betrachten. Ab Vers 23, da heißt es, einer seiner Jünger aber, der Jesus liebte, haben wir schon gesagt, das ist Johannes, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu, diesem winkt nun Simon Petrus, dass er erforschen solle, wer es sei, von dem er rede. Also hier sehen wir diese Spannung, die da im Raum lag. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Und Jesus antwortet, der ist es, dem ich dem eingetauchten Bissen geben werde. Was hat das auf sich mit diesem eingetauchten Bissen? Warum macht er es so? Ja. Ja. Ja, könnte man vielleicht vergleichen. Aber damals war es auch eine besondere Ehrung, wenn der Gastgeber, in dem Fall Jesus war der Gastgeber, jemandem das Brot reichte, es eintauchte und jemandem reichte. Es war eigentlich eine Art Wertschätzung, die er ihm entgegenbrachte. Und das macht mich sehr erstaunt. Oder nicht? Überhaupt, dass, obwohl Jesus wusste, dass er ihn verraten hat, dass er ihn mit einbezieht bei der Fußwaschung, er wäscht dem Verräter seine Füße. Und hier zeigt er seine Wertschätzung, seine Liebe, wenn man so will, seinem Verräter. Und das ist für mich ein sehr starker Ausdruck, dass Jesus zeigte seine Liebe selbst, obwohl er wusste, dass Judas ihn verraten würde. In der ganzen Fülle. Wir haben ja gelesen in Kapitel 13, da heißt es in Vers 1, wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und das beinhaltete auch Judas, seinen Verräter. Was für eine Liebe sehen wir, die Jesus hier zeigt. Und ja, da gibt es natürlich die Stellen in der Bergpredigt, ne? Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen. Jesus hat das in der Fülle gelebt und wir sind herausgefordert, das auch zu tun. Es ist einfach, Menschen zu lieben, die mir angenehm sind. Die mir sympathisch sind. Und auch in der Gemeinde kann es passieren, dass wir mit einer kleinen Clique abhängen, die mir gefällt. Mit denen verstehe ich mich gut. Die Herausforderung aber in der Gemeinde ist, auch die zu lieben, die eben nicht so in mein Schema passen, oder? Die Gemeinde wird als eine Familie beschrieben. Ein Leib, wo ein Glied, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Also es wird beschrieben als ein enges Familiennetzwerk. Und die Herausforderung werden wir sehen in der nächsten Predigt. Ja, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr, meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Vers 34, 35. Also wir sind da alle mit dem Boot und herausgefordert. Jesus zeigte seine Liebe dem Verräter. Eine zweite Frage, die mich auch beschäftigt hat, als ich das gelesen habe. Warum so detailliert? Warum tut Johannes das so detailliert beschreiben, den Vorgang des Offenbarmachens? Und ich glaube, es hat einen Grund. Und den Grund beschreibt er dann im 1. Johannesbrief, Vers Kapitel 1, den er dann auch später geschrieben hat. Da heißt es in 1. Johannes 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, dass wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das und das ist das Leben, das erschienen ist. Und wir haben alle gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Er war Augenzeuge und das ist ein Augenzeugenbericht, das ist ein Tatsachenbericht. Das hat so stattgefunden und Johannes war mittendrin und er beschreibt das. Und das will uns zeigen, es ist absolut zuverlässig, das Wort Gottes. Wir können diesem Wort vertrauen, weil es natürlich durch den Geist Gottes geschrieben ist. Gott inspiriert Menschen, um das Wort Gottes aufzuschreiben, aber er benutzt Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die dabei waren, die das beschreiben können. Also, was halten wir fest für heute Morgen? Es ist nicht so ein einfacher Text. Ja, wir hören lieber Texte, die angenehmer sind, die uns ja vielleicht mehr aufbauen. Aber ich finde, in diesem Dunkelheit, in diesem Verrat mit dem Verräter Judas, sehen wir doch das helle Licht des Evangeliums und das helle Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes, spiegelt sich auch in diesem Text wieder. Nämlich, indem es uns zeigt, dass Jesus absolut in Kontrolle war. Er bestimmt den Zeitpunkt und nichts anderes. Wann was geschieht und wie es geschieht. Und es erfüllte sich alles nach den Schriften im Alten Testament. Und dass nichts diesen Auftrag zerstören kann. Das zweite ist, dass Jesus auch Mensch war. Er war im Geist erschüttert, erschrocken, er litt mit. Und da heißt es im Hebräer 4, wir haben einen hohen Priester, der was? Der auch mit uns leidet. Wir haben jemanden, der deine und meine Schwierigkeiten, meine Herausforderungen, mein Leid kennt und er mitträgt. Er ist nicht total losgelöst von seiner Schöpfung, sondern er kennt unser Gebrechen. Er weiß, dass wir Staub sind. Und er trägt mit. Auch das ist sehr tröstlich. Und das Dritte, was wir gelernt haben aus dem Text, ist, dass Jesus zeigte seine Liebe. Trotz all dem, was Judas bereit war zu tun und dann auch getan hat. Seine Liebe war bedingungslos, aufopferungsvoll und wir sind dadurch auch ermutigt und herausgefordert, in der Gemeinde auch auf Menschen zuzugehen, die vielleicht uns nicht so in den Kram passen. Und da auch lernen, aufeinander zuzugehen, einander zu hören, zu sehen, Anteil zu nehmen an dem, was andere bewegt. Und somit drücken wir die Liebe Jesu aus in der Gemeinde. Aber auch in der Welt. Lass uns noch beten. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort, auch wenn es immer menschelt in der Auslegung und all den Betrachtungen, die wir haben. Du bist größer, du bist herrlicher und schöner und du kannst viel mehr tun als das, was wir hier bewegen in unserem Herz. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diesen Text auch besser zu verstehen, deine Größe, deine Herrlichkeit zu sehen, auch in dem Verrat. Und auch zu sehen, wie da dein helles Licht des Evangeliums auch durchscheint. Danke, dass du das tun kannst, dass du mehr tun kannst, als wir bitten und verstehen. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns immer wieder neu groß wirst in unserem Leben. Dafür wollen wir dich preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen.